Der Bundespressekonferenz am heutigen Mittwoch, den 24. Juni. Zunächst haben wir Gäste. Wir haben 5 Volontärinnen und Volontäre von der dpa. Herzlich willkommen. Sie liefern also heute auch mit Ihren Fragen Vorlagen für Folgefragen im Anschluss an diese Bundespressekonferenz, die Regierungspressekonferenz. Und wie jeden Mittwoch beginnen wir mit dem Kabinett. Herr Mayer hat das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank. In der Tat hat heute Morgen das Kabinett getagt und einige Beschlüsse gefasst über zwei möchte ich Sie gerne kurz informieren. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf für eine beschleunigte Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie beschlossen. Die Bundesregierung führt damit die Vorgaben des Energieeffizienzgesetzes weitgehend auf EU-Recht zurück. Zudem werden bisher noch nicht in nationales Recht umgesetzte Teile der EU-Energieeffizienzrichtlinie umgesetzt. Wir verhindern damit weitgehend eine Übererfüllung von EU-Vorgaben, dieses sogenannte Goldplating, und erreichen eine erhebliche Entlastung der Wirtschaft. Die Anforderungen für Unternehmen beim Einrichten von Energie- und Umweltmanagementsystemen werden angepasst. Die Verpflichtungen im Bereich der Abwärme werden entbürokratisiert. Für viele, gerade kleine und mittlere Unternehmen, entfallen zahlreiche Berichtspflichten. Wir entlasten auch konkret im Bereich Rechenzentren. So werden die Energieeffizienzvorschriften für bestehende Rechenzentren praxisgerechter ausgestaltet, wie in der Rechenzentrumsstrategie vorgesehen. Für neue Rechenzentren wird die Übergangsfrist für das Erreichen der Effizienzwerte von 2 auf 4 Jahre verlängert. Auch die Nutzung von erneuerbaren Energien wird praxisgerechter ausgestaltet. Nunmehr müssen Rechenzentren ab 2030 bilanziell vollständig auf erneuerbare Energien setzen. Wir schaffen damit konkrete Erleichterungen auch für Investitionen in Rechenzentren in Deutschland. Die erreichte Entlastungswirkung lässt sich beziffern. Durch das Gesetz sparen Unternehmen rund 760 Millionen Euro jährlich und 2,9 Milliarden Euro einmalig an Erfüllungsaufwand ein. Der Gesetzentwurf soll insgesamt zu mehr Energieeffizienz führen und leistet damit einen wirksamen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele. Das erreichen wir unter anderem durch die Verankerung des Grundsatzes Energieeffizienz an erster Stelle für größere Investitionsentscheidungen oder durch jährliche Sparvorgaben beim Energieverbrauch öffentlicher Einrichtungen. Die Bundesregierung hat überdies die Einsetzung einer entwicklungspolitischen Nord-Süd-Kommission beschlossen. Damit geht ein weiteres Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag in die Umsetzung. Frau Alabali-Radovan und Herr Wadefuhl haben darüber heute im Nachgang der Kabinettssitzung bereits kurz informiert. Ziel ist es, zukunftsorientierte Empfehlungen zu erarbeiten, um die entwicklungspolitische Beziehung zu den Ländern des globalen Südens auszubauen und zu vertiefen. Die Kommission soll auch eine Schlüsselrolle bei der Erarbeitung gemeinsamer Lösungen für globale Herausforderungen der Entwicklungsagenda einnehmen. Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen spielt dort als internationales Referenzdokument eine zentrale Rolle. Auch zu einem Rahmenwerk für nach 2030 soll die Kommission Empfehlungen erarbeiten. Die Kommission wird unabhängig arbeiten und mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Privatwirtschaft, Gewerkschaft, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen aus dem globalen Süden und globalen Norden besetzt sein. Die Kommission wird aus rund 20 Mitgliedern und 2 Co-Vorsitzenden, je eine Person aus dem globalen Norden und dem globalen Süden, bestehen. Als nächster Schritt werden zeitnah die Kommissionsmitglieder ausgewählt und bekannt gegeben. Und personell keine ganz neue Meldung, aber möchte es hier doch noch mal betonen, weil wir sehr froh sind, dass wir 2 wirklich tolle Persönlichkeiten hierfür gewinnen konnten. Den Vorsitz werden übernehmen die ehemalige kostarikanische Staatspräsidentin Laura Chinchilla und der ehemalige Bundeskanzler AD Olaf Scholz.
Dann erstmal beginnen wir mit der Frage, ob es Nachfragen gibt zur Energieeffizienzrichtlinie, zu dem Gesamtkomplex. Die sehe ich nicht. Und dann zur Einsetzung einer entwicklungspolitischen Nord-Süd-Kommission. Gibt es da Nachfragen? Erstmal nicht. Gut, wunderbar. Dann steigen wir ein mit Fragen, die bereits angemeldet wurden. Und da hat zunächst Frau Weyers das Wort.
Genau. Ich habe eine Frage für Herr Swischdeck. Das geht um die F-126, das auch für die Niederlande ganz interessant ist, dass das Projekt jetzt erstmal nicht weitergeführt wird. Das Ministerium hat bereits über 2 Milliarden Euro für dieses Projekt ausgegeben. Wie steht es um die Rückforderungen von Damen?
Ich würde gerne mit einer generellen Einordnung beginnen. Wir haben heute Morgen um 10:30 Uhr ungefähr eine Pressemitteilung herausgegeben. Das Bundesministerium der Verteidigung hat sich dazu entschlossen, das Projekt F-126 zu beenden und jetzt eine Beauftragung von 8 Fregatten der Klasse MEKO A200 einzuleiten. Ursprünglich waren 6 Fregatten der Klasse F-126 mal vorgesehen, aber aufgrund der erheblichen und gravierenden Verzögerungen im Projekt, das waren Kostensteigerungen, aber auch Zeitverzögerungen, und Risiken beim Wechsel des Generalunternehmers sind wir zu der Entscheidung gelangt. Wie Sie wissen, ursprünglicher Generalauftragnehmer war Damen Schelde Naval Shipbuilding. Die konnten die vertraglich vereinbarten Leistungen zeitlich und finanziell nicht mehr einhalten. Der Vertrag wurde von der Vorherregierung aus dem Jahr 2020 geschlossen und es war vereinbart, dass das erste Schiff bereits Mitte 2028 mit einer Anfangsbefähigung ausgeliefert wird und alle 6 Fregatten bis 2033 bei der Marine zur Verfügung stehen sollten. Insgesamt war es ein Auftragsvolumen von rund 10 Milliarden Euro. Aufgrund bereits im letzten Jahr sich abzeichnender gravierender Zeit- und Kostenverzögerungen haben wir im letzten Jahr den Wechsel des Generalunternehmers einmal prüfen lassen zu NVL. Die Prüfung hatte ergeben, dass das Gesamtvolumen bei dem Wechsel nun auf 15,2 Milliarden anwachsen würde und es weiterhin zeitliche Verzögerungen geben würde. Das wäre zusammen mit den bereits erbrachten Leistungen bei Damen, ich kürze das jetzt mal ab, ein Gesamtvolumen von 18,8 Milliarden. Vom Ursprungswert jetzt auf 18,8. Zusätzlich kommt hinzu, dass angezeigt wurde, dass Damen auf einen Verzicht von Schadensersatzansprüchen bestanden hat. Das Ganze haben wir für rechtlich bedenklich gehalten und hier laufen jetzt juristische Modalitäten, die das Ganze noch einmal prüfen. Warum ist es also uns wichtig, dass wir zeitnah diese Fregatten, diese Fähigkeit, es geht ja um die Fähigkeit der U-Boot-Jagd, bekommen? Die Fähigkeit zur U-Boot-Jagd ist eine wesentliche Aufgabe, die wir auch in der NATO angezeigt haben, die über die letzten Jahrzehnte teilweise auch vernachlässigt wurde. Nicht nur hier in Deutschland, sondern generell in der NATO. Die Seeverbindungslinien im Nordsee, Ostsee, aber auch im Nordatlantik sind wichtig für unsere Versorgung und für unsere Sicherheit. Und wir haben aktuell eine Bedrohung auch durch U-Boote und Unterwasserfähigkeiten, die es erforderlich machen, dass wir diese Fähigkeit aufbauen. Das haben wir angezeigt und wir brauchen zeitnah diese Fähigkeit. Dementsprechend war dieser Schritt jetzt notwendig, dass er eingeleitet wird.
Genau. Und dann noch mal eine Nachfrage. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal, dass ein großes Projekt bei der Verteidigung scheitert. Vorher auch FCAS. Was kann Deutschland machen, damit das nächstes Mal so ein großes Projekt ein Erfolg wird?
Ich würde mal so antworten auf Ihre Frage. Die Entscheidung ist getroffen worden, weil wir auch eine Verantwortung für unseren Haushalt, für das Geld und für unsere Bürger haben. Und dementsprechend konnten wir nicht mehr zusehen, dass dieses Projekt zeitlich und finanziell aus dem Rahmen läuft. Und so ähnlich verhält es sich bei anderen Projekten dann ja auch.
Dann hatte sich als nächstes zu dem Thema Herr Fechtner gemeldet. Moment.
Ja, Fechtner, könnten Sie dann noch mal aufschlüsseln, wie viel Geld für das Projekt genau geflossen ist?
Sie meinen jetzt bisher geflossen ist?
Genau.
Die Einzelheiten werden ja gerade noch juristisch geprüft. Das kann ich Ihnen jetzt ad hoc so nicht sagen. Ich hatte Ihnen einmal aufgezeigt, was die Gesamtkosten waren. Bereits erbrachte Leistungen müssten so um die 3,5 Milliarden gewesen sein.
Und dann vielleicht noch die Nachfrage. Die Rede war ja eben schon von Schadensersatz. Wie sähe hierfür der Zeitplan aus?
Das liegt nicht in unseren Händen. Das wird juristisch geprüft durch die entsprechenden Fachstellen. Da kann ich Ihnen keine Auskunft zugeben.
Herr Riegert, haben Sie zu dem Thema? Nein, okay, gut. Dann ist die Financial Times dran. Moment, ich wähle Sie an. Jetzt.
Hallo. Rheinmetall hat erwartet, diesen Auftrag zu gewinnen. Das hat die Firma auch ihren Investoren gesagt. Und Naval Vessels Lawson gekauft für den Auftrag. Hatte das BMVG Rheinmetall versprochen, dass es die F-126 bauen würde? Oder war die Firma zu selbstbewusst?
Also wir versprechen weder etwas. Es gibt Vertragsvereinbarungen, die irgendwann geschlossen werden. Und vorher prüft man Projekte, so wie wir es getan haben, und dann sind wir zur Entscheidung gekommen.
Und noch eine Nachfrage. Die Rheinmetall-Aktien sind gerade gesunken. Könnte das einen negativen Einfluss auf die KNDS-Aktien haben? KNDS hat heute angegeben, dass es an die Börse gehen würde.
Also zu Aktienfragen und Wertpapieren oder Börse bin ich der falsche Ansprechpartner. Da gebe ich auch, kann ich keine Auskunft zugeben.
Herr Mayer, vielleicht?
Ich würde da jetzt auch nicht über Aktienkurse und Entwicklung, spekulieren wollen an dieser Stelle.
So, dann wollte ich noch klären, Herr Kollege, hatten Sie hierzu? Nein, hatten Sie nicht. Okay, dann ist Frau Weiß noch mal dran.
Ja, ich habe noch mal eine Frage. Stimmt es, dass Damen, obwohl bereits klar war, dass das Unternehmen nicht länger als Generalauftragnehmer fungieren würde, formell gesehen immer noch Generalauftragnehmer war?
Zu diesen rechtlichen Details habe ich jetzt keine Einblicke, kann ich jetzt auch nicht sagen.
Okay. Dann die Kollegin hier vorne.
Hallo, Columba Krieg vom Deutschlandfunk. Ich wollte noch mal auf das eingehen, was die Kollegen auch schon gefragt haben. Und zwar, bisher war ja die Rede davon, dass 2,3 Milliarden geflossen sind in dieses Projekt. Und Sie würden diese Zahl jetzt hochkorrigieren auf 3,5 Milliarden. Und dann wollte ich noch mal auf die erste Frage der Kollegin eingehen, die Sie ja nicht beantwortet haben. Sehen Sie da eine Aussicht? Bemühen Sie sich darum, diese 2,3 oder 3,5 Milliarden zurückzubekommen oder sind die auf Nimmerwiedersehen versenkt?
Also die Differenz, die ich gerade aufgeführt hatte, war meine schnelle Kopfrechnung aufgrund dessen, was ich ausgeführt habe. Das würde ich jetzt so nicht nochmal wiederholen, sondern es sind Kosten im Milliardenbereich entstanden und wir prüfen rechtlich, wie damit umgegangen wird, auch mit den Schadensersatzansprüchen.
Also Sie wissen selber noch nicht, wie viel Geld...
Ich kann das jetzt hier aktuell nicht auf eine Stelle, Kommastelle genau sagen. Genau.
Herr Delfs.
Ja, Arne Delfs von Bloomberg. Herr Svester, können Sie noch mal aus militärischer Sicht sagen, was das jetzt eigentlich für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands bedeutet? Das ist ja schon ein Projekt, was länger gelaufen ist, glaube ich, 6 Jahre oder so ist das jetzt eigentlich. Das heißt, man hätte ja wohl... Ich richtig erinnere, in 3 Jahren hätten diese Fregatten schon fertig sein sollen, eigentlich auslieferungsfähig. Was heißt denn das jetzt für die Marine? Also wie kann man diese Lücke füllen? Weil jetzt ein neuer Auftrag wird ja wahrscheinlich mutmaßlich sehr viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, bis die Schiffe dann fertig sind.
Ich hatte ja vorhin bereits ausgeführt, ursprünglich war vorgesehen die erste Auslieferung 2028. Wir hatten bereits auch schon vor mehreren Monaten die Prüfung der Beschaffung von der MEKO A200 eingeleitet, einmal die Prüfung erstmal noch, weil diese schneller verfügbar ist. Qualitativ sind das natürlich 2 Fregattentypen, da könnte ich jetzt ein bisschen länger im Detail sprechen, würde jetzt wahrscheinlich auch den Kollegen die Zeit so ein bisschen räumen, die sind unterschiedlich gebaut. Die 126 war deutlich größer vorgesehen, sie war vorgesehen, dass sie aufwuchsfähig ist, etc. Die MEKO A200 ist etwas kleiner, ist modular, kann aber auch wieder angepasst werden. Aber was sie beide können, ist U-Boot-Jagdfähigkeit. Die Entscheidung dazu wurde auch mit der Marine getroffen, weil die Marine am besten weiß, welche Fähigkeiten wie benötigt werden, was diese Schiffe leisten müssen. Das heißt, man hat die Marine hier auch in die Entscheidung mit einbezogen, hat nachgefragt, kann diese MEKO auch das leisten, was wir der NATO angezeigt haben und was wir dann auch aktuell zeitnah brauchen.
Also das heißt ja jetzt aber erstmal, dass denn die Fähigkeit der Bundeswehr gegen U-Boote-Angriffe abzuwehren oder U-Boot-Spähaktionen abzuwehren, sind jetzt erstmal die nächsten Jahre minimiert.
Das würde ich so nicht sagen. Haben wir derzeit noch Fähigkeiten in der Marine und wir kriegen ja, oder es laufen schon zu, die Seefernaufklärer, auch die sind auf U-Boot-Jagd ja spezialisiert. Die P8 ist das, die setzen wir ja auch schon ein, die beüben wir, die setzen wir auch schon ein. Darüber haben wir auch berichtet, insbesondere im Nordatlantik, aber auch im Mittelmeer sind sie auch schon Übungen geflogen. Damit haben wir schon mal eine Teilkomponente, eine Fähigkeit der U-Boot-Jagd. Gleichzeitig, und das wissen Sie vielleicht auch aus unserer Berichterstattung, wir haben zum Beispiel im Rahmen des NATO-Verteidigungsministertreffens letzte Woche auch eine Absichtserklärung mit Norwegen und Großbritannien getroffen, dass wir uns in unserer Zuständigkeit sehen, die U-Boot-Jagd im Nordatlantik weiter zu stärken, gemeinsam zu stärken. Und dafür brauchen wir dann auch diese Fähigkeiten.
Herr Kollege.
Alexander Ratz von Reuters, danke. Können Sie einen Zeithorizont uns geben für die neuen Schiffe dann, wenn Sie sagen 2033 ursprünglich alle ausgeliefert? Wie ist jetzt dann die Planung?
Ich schaue gerade mal meine Unterlagen. Aktuell habe ich keine Zeitlinie hier, die ich Bilanz bei Ihnen geben kann. Ich schaue mal, ob meine Kollegen noch kurz was zurückmelden. Wenn ich da noch was bekomme, würde ich am Ende noch mal auf Sie zurückkommen und würde die Frage noch mal aufnehmen.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Dann nach ganz hinten. Das ist im Moment, oh, so weit hinten, ja.
Ja, Sie haben es ja aus Sicht Ihres Hauses auch verständlich dargelegt, was die MEKO alles Dolles kann. Was kann sie denn nicht so gut, wie die 126 könnte?
Ich habe ja ausgeführt, sie wäre größer aufwuchsfähig, hätte mehr Personal und neue zusätzliche weitere Fähigkeiten aufnehmen können. Ich hätte statt einem Helikopter zwei Helikopter aufnehmen können. Das haben wir aber intensiv geprüft, ist für die Anforderungen, die wir leisten müssen, auch nicht aktuell notwendig. Viel wichtiger ist es, dass wir zeitnah diese Fähigkeit bekommen.
Ja, und die Hauptfähigkeit, so habe ich das verstanden, U-Boot-Jagd wäre damit möglich.
Richtig.
So gesehen war dann nicht dann sowieso die 126 eine Art Holzweg, wenn man fürs gleiche Geld mehr an anderen Schiffen, die Ähnliches können, kriegt? Müssen Sie nicht glücklich sein darüber, dass das jetzt so gestoppt wurde?
Also Ihre Interpretation mache ich mir jetzt hier nicht zu eigen. Die 126 war ja, wie ich gerade ausführte, ursprünglich auch gesehen für Aufwuchsfähigkeit. Wenn ich Schiffe einsetze, möchte ich auch hin und wieder vielleicht nochmal Spezialfähigkeiten, Drohnen etc. oder Stäbe an Bord mitnehmen. Da hat man halt Flexibilität. Diese Flexibilität ist damit etwas reduziert, ist trotzdem aber, kann die Aufträge vollkommen erfüllen.
Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Ja. Ich kann es leider einfach nicht sehen, wo Sie sind. Ja, leuchtet es auf? Ach so, da.
Da, ja. Dankeschön. Herr Swister, können Sie vielleicht noch mal aktuell die Bedrohungslage durch U-Boote skizzieren? Also ich nehme an, es geht da vor allen Dingen um russische U-Boote, vielleicht auch mit Blick auf die Ostsee.
Also in der Tat ist die größte Bedrohungslage, die wir militärisch im Bereich unter Wasser wahrnehmen, sind russische U-Boote. Sie kennen auch die Berichterstattung immer wieder, wie russische U-Boote im Nordatlantik agieren. Vor wenigen Wochen hatten wir es ja, dass auch die Briten aus ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone dort russische U-Boote aufgespürt, detektiert und rausgeleitet haben. Trotz aller militärischen Einschränkungen, die Russland durch seinen geführten Angriffskrieg in der Ukraine verspürt, ist die maritime Dimension, zumindest bei den U-Booten, bisher nicht so stark betroffen. Und ein Großteil dieser U-Boote, insbesondere der Anteil der nuklearen Zweitschlagfähigkeit Russlands, ist in der Nordflotte beheimatet. Das heißt, sie gehen, wenn sie in die weite Welt geschickt werden, über den Atlantik, über den Nordatlantik. Und wir wissen aus vielen Beobachtungen von russischen Übungen auch, dass diese dann im Nordatlantik Übungen abhalten, wo unter anderem an den Übungen dann auch Europa als Ziel abgebildet wird.
Ah, noch eine Nachfrage.
Noch eine Nachfrage, und zwar auch bei der MEKO sieht es ja jetzt wieder so aus, dass die teurer wird als ursprünglich veranschlagt. Sehen Sie das als ein strukturelles Problem, dass die Unternehmen immer erstmal einen günstigeren Preis veranschlagen und dass der dann immer weiter steigt? Sehen Sie da irgendwelche Maßnahmen, dass das nicht bei jedem neuen Projekt immer wieder so passiert?
Also es gibt eine Differenz zwischen dem im Haushalt mal veranschlagten Anteil oder der Summe und was jetzt als verbindliches Angebot vorgelegt wurde. Das andere war eine industrielle Kostenschätzung, die noch nicht ein verbindliches Angebot war. Da gab es eine Kostensteigerung. Die ist, und da müssten Sie sicherlich sich an das Unternehmen wenden, auch aus Kostensteigerungen, Inflationsgründen etc. zu begründen. Und natürlich haben wir, und das ist aber nur ein ganz kleiner Anteil, ungefähr 5% an diesen Kostensteigerungen, auch noch Anpassungen vorgenommen an an den Bedarfsforderungen, die wir gestellt haben, um das Fähigkeitsspektrum besser abzubilden, die Fähigkeiten, die wir benötigen.
Also Sie sehen das nicht grundsätzlich als Problem, dass die Kosten immer wieder aus dem Ruder laufen?
Nein.
Ist noch weitere Fragen dazu? Dann würde ich ein neues Thema aufrufen. Das
Neues Thema mit Herrn Fechner. So.
Ja, vielen Dank. Zur Wiederaufbaukonferenz in Danzig. Die Frage an Herrn Mayer. Der ukrainische Präsident will nicht kommen. Wie bewertet das die Bundesregierung?
Jetzt warten wir erstmal ab, wie das am Ende dann entschieden wird. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, der Bundeskanzler dorthin reisen wird am morgigen Donnerstag und ihm das auch sehr wichtig war, weil wir natürlich weiterhin klar machen wollen und es auch notwendig ist, dass wir weiter auch am Wiederaufbau der Ukraine bereits jetzt arbeiten und das auch eine hohe politische Aufmerksamkeit für uns dann auch hat. Insofern kann ich für den Bundeskanzler sagen, er reist mit großer Zuversicht zu dem Termin.
Hat die Absage denn irgendeinen sonstigen Einfluss auf das, was Deutschland auf der Konferenz eben einbringen wird und was genau wird Deutschland eigentlich anbieten?
Da würde ich auf den dann Termin in der Tat verweisen. Da möchte ich an der Stelle jetzt nicht vorgreifen, dass Deutschland auf verschiedensten Ebenen, militärisch, politisch, aber natürlich auch wirtschaftlich, die Ukraine hier sehr stark unterstützt, übrigens auch politisch unterstützt auf dem Weg in die Europäische Union. Das ist, glaube ich, immer stärker auch deutlich geworden in den vergangenen Monaten und Jahren. Und dementsprechend werden wir unser Engagement, unsere Unterstützung nicht nur für die Ukraine, sondern für europäische Sicherheitsinteressen und sicherlich auch diese eine oder andere wirtschaftliche Frage für die Ukraine weiter fortsetzen.
Gibt es weitere Fragen zur Ukraine-Konferenz? Die sehe ich nicht. Dann rufe ich Herrn Mayer mit einem neuen Thema auf.
Vielen Dank, Jakob Mayer von der ARD. Und es geht um die Bahnpanne. Und die Frage richtet sich ans Bundesverkehrsministerium. Vielen Dank. Es hat ja offensichtlich der Ausfall eines Kommunikationssystems ausgereicht, um den Verkehr flächendeckend lahmzulegen. Wie bewertet die Bundesregierung die Anfälligkeit des Bahnnetzes?
Zum einen würde ich ganz gerne noch mal allgemein darauf eingehen. Also der Minister ist heute Nacht ja vom Lagezentrum auch über die umfangreichen Störungen bei der Bahn auch informiert gewesen. Und es geht dabei ja um den Ausfall des digitalen Bahnfunks GSMR an dieser Stelle. Dann möchte ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal bei allen Reisenden für die Unannehmlichkeiten und deren Unmut, natürlich hat er großes Bedauern dafür, dass es nicht so sein kann. Diesen Vorfall jetzt im Detail aufzuklären, ist zunächst Sache der Bahn. Die Betroffenen sind hier vor allem die betrieblichen Abläufe, Fragen von Redundanz und vor allem das Thema Resilienz. Zum einen würde ich ganz gerne mal festhalten, dass hier alle betrieblichen Notfallprozesse auch gegriffen haben von der Bahn, wie sie uns auch mitgeteilt hat. Das heißt, die Ursachenanalyse ist auch unmittelbar gestartet worden. Es gab ein Backup-System an dieser Stelle, was dann die Aufgaben übernommen hat, sodass dieser Bahnbetrieb auch wieder stufenweise aufgenommen werden konnte. Die Bahn hat ja mitgeteilt, dass es dabei um den planmäßigen Austausch einer technischen Komponente war, die ursächlich für die Störung dieses digitalen Bahnfunks gewesen ist. Jetzt, wie es genau zu dieser Störung kam, müsste natürlich jetzt die Bahn an dieser Stelle analysieren. Nichtsdestotrotz, da komme ich auf Ihre Frage jetzt endlich zu hin, ist das Thema Resilienz genau das Thema, was der Minister auf die Tagesordnung gesetzt hat. Das ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Es geht darum, die Digitalisierung der Schiene hier weiter voranzutreiben. Ich habe ja davon gesprochen, dass es jetzt das alte Bahnsystem ist, was es aktuell noch gibt. Und wir wollen ja hin auf einen neuen Digitalfunk hingehen, das heißt auf einen neuen Standard, den FRMCS. Das heißt auf 5G-Basis, das ist der Standard, den wir sowohl bei der Infrastruktur als auch bei der Fahrzeugseite einführen wollen. Das ist der Punkt. Die Finanzierungsvereinbarung 3 mit der DB InfraGo soll dies dann auch klären und darüber werden dann die Mittel auch bereitgestellt, weil genau das ist der wichtige Punkt. Wir geben insgesamt ja bis 2019 nicht rund 10 Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schiene aus. Das ist ein Kernthema, da müssen wir hinkommen. Das heißt, wir wollen dieses sogenannte Future Railway Mobile Communication System, was auch Teil dieses European Rail Traffic Management ist. Und das soll dieser GSMR-Zugfunk, der jetzt betroffen war, auch ersetzen, der auf 2G-Basis ist.
Nachfrage noch. Sie hatten ja gesagt, dass es der Ausfall einer technischen Komponente war oder so begründet es die Bahn. Können Sie uns schon sagen, was das für die Sicherheit der Fahrgäste bedeutet hat? Also hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt, diese Störung im laufenden Betrieb für die Leute im Zug?
Ja, meiner Kenntnis nach, was uns die Bahn mitgeteilt hat, nein. Aber da müssen Sie die Frage an die Bahn richten.
Und Sabotage und Einfluss von außen schließen Sie definitiv
hat
aus?
Hat die Bahn, soweit es läuft, meiner Kenntnis nach ausgeschlossen.
Dann zu dem Thema habe ich noch weitere Fragen. Frau Krüger, ja, Moment. Habe ich Sie angewählt? Habe ich? Nein. Nee.
So. Der Güterverkehr ist ja immer noch nicht richtig angelaufen. Es ist absehbar, dass ein immenser wirtschaftlicher Schaden entstanden ist. Wird die Bundesregierung sich daran beteiligen, den zu beheben?
Nun ja, es ist Aufgabe der Bahn, jetzt erstmal dafür zu sorgen, dass der Betrieb wieder stabil läuft. Nach deren Angaben ist heute Morgen ja schon wieder der normale Zugverkehr gut angelaufen und heute Vormittag hätte der Güterverkehr auch anlaufen sollen. Da müssen Sie sich direkt an die Bahn wenden.
Nachfrage. Sieht die Bundesregierung oder sieht der Verkehrsminister sich denn nicht in der Verantwortung, diesen immensen Schaden, der da entstanden ist, irgendwie zu schmälern oder da Entschädigungen zu leisten?
Der Minister hat sich heute Morgen auch schon sehr früh zu Wort gemeldet und hat auch eine umfassende Aufklärung seitens der Bahn gefordert. Man muss sich jetzt im Detail anschauen, wie konnte es dazu kommen und welche Auswirkungen hat es und wie kann man auch sowas künftig verhindern?
Herr Fechtner.
Ja, ist der Minister denn zufrieden mit dem Krisenmanagement, wie das jetzt alles abgelaufen ist?
Die Bahn hat sofort mit der Aufklärung angefangen. Dennoch ist natürlich festzuhalten, dass es 90 Minuten gedauert hat, bis es behoben werden konnte. Das muss man sich natürlich jetzt im Rahmen dieser Aufklärung natürlich auch im Detail anschauen. Warum musste es so lange dauern? Was waren Dinge? Und wieso konnte es überhaupt dazu kommen, dass wirklich bundesweit die Bahn stillstehen?
So, mit der Bitte vorsichtig mit dem Mikrofon umzugehen, rufe ich Sie nochmal auf.
Ja. Ganz vorsichtig. Frau Nieke, Sie sagten eben so beiläufig, das alte System sei auf 2G-Basis. Wie schätzen Sie das ein? Können Sie das erklären, wo wir doch technologisch mittlerweile eigentlich schon viel weiter sind?
Nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Ländern ist es auf 2G-Basis. Ist auch im Hintergrund so, dass dieses System natürlich auch erst auf dieser Ebene so etabliert werden muss. Wir sind ja nicht als Deutschland allein, sondern es muss natürlich auch immer übergangsweise auch in Grenzbereichen so funktionieren. Und da sind wir dran und haben auch natürlich da auch schon einen Plan aufgestellt mit Blick auf den Rollout. Also ein erster Schritt wird sein, den Aufbau eines Kernnetzes, ein sogenanntes Core-Network, mit einer Pilotierung eines neuen Systems bis 2029. Und auch anschließend soll dann die Migration in die Fläche mit voraussichtlich 2030 stattfinden. Das heißt, für uns ist es wichtig, wir sind deswegen auch mit der weniger dahinter und wollen es schnellstmöglich voranbringen. Deswegen ist uns auch das Thema Digitalisierung so auf der Schiene so wichtig, dass wir mit Nachdruck verfolgen.
Nachfrage, und das wird dann auf welcher G-Basis dann
passieren? 5G. Von 2 dann auf 5G, auf den neuen Standard.
Danke.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ja. Ja, Sie haben ja schon FRMCS angesprochen, dass Sie da hinwollen. Ist denn das Ziel bis 2035 die Einführung realistisch aus Sicht des Ministers?
Genau. Was ich Ihnen dazu mitteilen kann, dass wir planen, natürlich ist es immer mehr oder weniger nur wir, die Mittel muss die Bahn umsetzen. Das heißt, wir können nur mit der Bahn sprechen, auch mit der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung da auch die notwendigen Mittel machen. Also hier ist sogar die LV-Infrago dann wiederum die Finanzierungsbasis. Wir stellen die Mittel bereit. Wir mehr oder weniger sagen, es ist unser politischer Wunsch, das voranzubringen, weil wir es wirklich als sehr wichtig erachten. Umsetzen muss es die Bahn.
Dann Frau Krüger noch mal zu dem Thema.
Es gibt immer wieder Kritik von Verbänden, dass der Verkehrsminister zu wenig steuernd eingreift bei der Bahn. Die Verbände sehen sich jetzt in ihrer Kritik bestätigt. Was sagen Sie denn dazu?
Nun ja, ich glaube, wir haben ein neues Bahnkonzept vorgelegt. Wir sind an einer Reform dran. Wir haben mehrere neue Programme vorgelegt mit Blick auf Kundenfreundlichkeit, mit Blick auf Sicherheit. Das heißt, wir sind da wirklich mit Hochdruck dran, wirklich die Bahn wieder mit der weniger mit nach vorne zu bringen. Wir haben mit Frau Palla natürlich einen neuen Kopf draufgesetzt. Und da sind wir wirklich jetzt dran, auch alles da mit Hochdruck voranzubringen und auch neu aufzugleisen.
Heißt das, dass der Verkehrsminister künftig mehr steuernd eingreift oder bleibt alles wie bisher?
Der Minister steht mit Frau Palla in sehr engem und stetigem Austausch und verfolgt auch die aktuellen Entwicklungen sehr stark.
Gibt es zu dem Komplex noch Fragen? Dann ist Herr Pfeffer mit einem neuen Thema dran.
Eine Frage an das AA, bitte, Herr Giese. Am Montag hat das AA bestätigt, dass neue Taliban-Diplomaten nach Deutschland kommen dürfen, maximal 4. und derzeit die Sicherheitsüberprüfung im Rahmen des Visa-Verfahrens laufen. Ein NDR-Kollege hat Informationen, dass diese Diplomaten jetzt schon in Prag sind mit einem von Deutschland ausgestellten Schengen-Visum. Vor diesem Hintergrund die Nachfrage, haben die neuen Taliban-Diplomaten bereits von Deutschland Visa bekommen?
Ich habe diese Anfrage auch gesehen, Ihres Kollegen. Insofern wiederholt sich ein bisschen hier das, was wir schon gefragt worden sind. Wir haben darauf geantwortet, dass wir darüber keine Informationen haben.
Also Sie können überhaupt nichts zu dem Prozess sagen?
Nein. Beziehungsweise vielleicht so, wir haben am Montag ausführlich darüber gesprochen und das war das, was ich dazu mitzuteilen habe. Ansonsten, wie gesagt, über diesen Vorgang bin ich nicht informiert.
Gibt es noch weitere Fragen hierzu? Die sehe ich nicht. Dann hatte ich den Kollegen mit dem Thema Kolumbien.
Ja, Andreu Jerez für die Deutsche Welle Spanisch. Der rechte Kandidat Abelardo de las Preya hat die Wahlen am Sonntag in Kolumbien gewonnen. De las Preya verspricht ein hartes Vorgehen gegen die Kriminalität nach dem Vorbild von Bukele in Salvador sowie den Austritt Kolumbiens aus internationalen Organisationen wie der UNO. Deutschland ist Kolumbiens wichtigster Handelspartner in der Europäischen Union und unterhält Beziehungen zum Land. Wie sieht die Bundesregierung die Zukunft der bilateralen Beziehungen zu Kolumbien unter der künftigen Regierung und hat Bundeskanzler Merz de las Preya bereits gratuliert?
Genau, also ganz grundsätzlich vielleicht zu Kolumbien. Das ist ein wichtiger Partner für uns in Lateinamerika. Sie wissen vielleicht, dass der Bundesaußenminister Kolumbien im vergangenen November besucht hat. Wir haben großes Interesse daran, mit Kolumbien wie bisher weiter gut und eng zusammenzuarbeiten. Das gilt unabhängig davon, wer die Präsidentschaftswahl für sich entschieden hat. Ich kann in Bezug auf das Wahlverfahren sagen, dass es da eine internationale Wahlbeobachtung gab, die keinerlei Unregelmäßigkeiten festgestellt hat. Nach meiner Kenntnis ist das finale Wahlergebnis allerdings noch nicht bekannt. Deswegen will ich jetzt auch dieser Präsidentschaft noch nicht vorgreifen. Kandidat, der dann nach der derzeitigen Lage führt, ist noch nicht Präsident geworden. Insofern würde ich jetzt auch sein Regierungsprogramm dann nach den Umständen beurteilen, wenn wir wissen, was sein Regierungsprogramm ist, sozusagen, also nach seinem Amtsantritt. Und in Bezug auf die Frage des Telefonats mit dem Bundeskanzler weiß ich. Ich nichts mitteilen, ist mir nicht bekannt.
Genau, da würde ich auch auf die normalen Verfahren, dann wenn Wahlen stattgefunden haben, dann noch Amtseinführung etc. verweisen. Momentan habe ich dazu noch nichts anzukündigen.
Danke.
Ja, ist es Nachfrage hierzu? Ja.
Ja, vielleicht könnte sich das Umweltministerium auch noch mal zu der Frage äußern, weil ja die meisten Beziehungen oder viele Beziehungen genau auf der Ebene, also Kolumbien und Deutschland, auf der was Umweltsachen angeht. Und da hat der Kandidat, der jetzt ja wahrscheinlich gewinnt, ja ziemlich einen krassen Schritt angekündigt.
Ich glaube, ich kann Ihnen da erstmal nichts Ergänzendes zu dem sagen, was Herr Mayer schon gesagt hat. Wir beobachten die Lage und schauen dann eben, wie wir das entsprechend bewerten können. Denn jetzt muss die Regierung ja erstmal eingesetzt werden und dann ist die Frage, was tatsächlich passiert.
Okay. Dann hätte ich Herrn Delfs mit einem neuen Thema.
Genau, geht um die Hormuz-Mission. Das wird ja wahrscheinlich, Herr Mayer, auch heute Abend Thema sein bei dem E5-Treffen, nehme ich mal an. Können Sie, wenn es zu einer solchen Mission kommen sollte, stimmt es, dass diese Anfrage eigentlich vom Iran kommen müsste und gar nicht von den USA, laut diesem MOU, was da unterzeichnet worden ist?
Herr Davis, ich bin ja bei Wenn-Dann-Fragen immer sehr zurückhaltend, weil wir uns da immer so auf bestimmte Wege begeben, die ja offensichtlich noch nicht eingetreten sind. Vielleicht kann ich zum E5-Treffen aber vorab noch mal sagen, im Mittelpunkt dieses Treffens heute Nachmittag steht in der Tat die Vorbereitung des NATO-Gipfels. Das ist uns sehr wichtig, den gut vorzubereiten, auch in diesem Kreis unter den Staaten, die sicherlich innerhalb der NATO, wenn es auch darum geht, den europäischen Pfeiler zu stärken, eine wichtige Rolle spielen. Das steht im Mittelpunkt heute des Treffens. Aber es ist natürlich naheliegend, dass sowohl die Lage im Mittleren Osten als auch sicherlich Entwicklung in der Ukraine am Rande Thema sein werden. Aber nochmal NATO-Gipfel im Mittelpunkt. Was die Diskussion rund um den einen möglichen Einsatz angeht oder generell die Situation in der Straße von Hormuz, ist es natürlich in unserem Interesse, dass jetzt zunächst der Frieden und auch das Rahmenabkommen, was vereinbart ist, wirklich hält. Wir setzen darauf, dass die freie Schifffahrt durch die Straße von Hormuz möglich ist. Wir haben immer gesagt, dass wir bereit sind, uns auch an der Sicherung der freien Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu beteiligen, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind. Und zu den Voraussetzungen haben wir auch immer noch sehr klar gesagt, es geht um eine Teilnahme an einer internationalen Mission, es geht um einen stabilen Waffenstillstand, es geht um eine stabile völkerrechtliche und verfassungsrechtliche Grundlage. Diese Voraussetzungen sind derzeit noch nicht erfüllt. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, die ja derzeit weitergeführt werden, spielen da eine große Rolle. Insofern nochmal, wir haben immer gesagt, wir sind grundsätzlich bereit, unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen sind derzeit noch nicht erfüllt. Und so treiben wir dann die Diskussion auch weiter.
Ja, Nachfrage. Ist das denn auch die Botschaft des Kanzlers an den US-Präsidenten? Der wird jetzt bestimmt noch mal nach dem jüngsten Stand sich erkundigen. Und soweit ich es weiß, ist tatsächlich diesem MOU, was Herr Trump selbst unterschrieben hat, tatsächlich geregelt, dass eigentlich die Minenräumung Sache des Iran und des Oman sind. Entsprechend müsste ja eigentlich ein Request dafür auch von denen kommen und gar nicht von Trump.
Das ist vielleicht dann auch eine Frage, die man an die beiden Parteien, die dort verhandeln, dann auch stellen müsste. Wie gesagt, wir haben, und der Bundeskanzler hat das ja auch rund um den G7-Gipfel ja auch sehr deutlich gemacht, dass das auch unsere Botschaft sehr klar war. Wir sind grundsätzlich bereit, uns zu beteiligen. Die Voraussetzungen müssen stimmen. Wie gesagt, und dementsprechend beobachten wir jetzt auch dann die weiteren Gespräche und wo die hinführen. Nochmal, eine freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz ist, nicht, denke ich, nicht nur in unserem Interesse, sondern mit Blick auf die weltwirtschaftliche Entwicklung im Interesse vieler Nationen.
Hierzu?
Ja.
Ja, es wurde ja gerade eben das E5-Treffen heute Nachmittag erwähnt. Insgesamt ist auf die eigentliche Arbeitssitzung ja deutlich weniger als eine Stunde vorgesehen. Dann geht es um Familienfoto und anderen Dingen. Warum ist das Treffen so kurz? Ist das dann eher eine symbolische Veranstaltung?
Das würde ich so definitiv nicht sagen. Und Sie können auch sicher sein, dass genügend Zeit bleiben wird, die wichtigen Fragen, die in diesem Kreis besprochen werden, auch in unterschiedlichen Konstellationen auch zu beraten heute. Wie gesagt, NATO-Gipfel, Vorbereitung des NATO-Gipfels Anfang Juli für uns der zentrale Punkt und auch zentraler Gegenstand der Beratung. Sie können sich sicher sein, dass wir genügend Zeit haben, um alles Notwendige zu besprechen.
Gibt es hierzu noch Fragen? Die sehe ich nicht. Dann ist Herr Pfeffer mit einem neuen Thema.
Eine Frage an Herrn Mayer. Heute um 13 Uhr wurde eine Petition von Kampakt mit 10 Forderungen an die Bundesregierung für mehr Schutz vor männlicher Gewalt und digitaler sexualisierter Gewalt übergeben. Hintergrund der Fall Colin Fernandes. Darin wird auch eine sofortige Einberufung eines Treffens mit der Bundesregierung, mit den Initiatorinnen gefordert. Wie steht die Bundesregierung zur Forderung nach diesem Treffen?
Ich kenne die Petition nicht, würde mich jetzt auch nicht auf einzelne Petitionen hier einlassen. Grundsätzlich hat sich die Bundesregierung diesem Thema ja sehr intensiv angenommen und würde auch bitten, vielleicht das BMJV, die dort federführend ja auch tätig sind, mal grundsätzlich zu beschreiben, was wir dort unternehmen.
Genau, also zu der konkreten Petition kann ich mich jetzt auch nicht äußern, aber wir haben ja schon vor ein paar Monaten einen Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt vorgestellt. Der hat zwei Säulen, eine strafrechtliche und eine zivilrechtliche. Bei der strafrechtlichen Säule geht es darum, Strafbarkeitslücken zu schließen, insbesondere im Hinblick auf bildbasierte sexualisierte Gewalt. Und bei der zivilrechtlichen Säule geht es darum, eigene Rechte besser durchzusetzen und auch die Plattform mehr in Verantwortung zu nehmen.
Ja.
Gibt es hierzu noch andere Fragen? Dann sehe ich das nicht. Dann ist der Kollege ganz hinten dran mit einem neuen Thema. So.
Ja, Frage geht ans Auswärtige Amt. Eine unabhängige UN-Untersuchungskommission hat gestern einen sehr umfangreichen Bericht vorgelegt über die Situation der besetzten palästinensischen Gebiete. Kommt zu dem Ergebnis, dass Israel, das ist das Zitat, seit Oktober 23 absichtsvoll Kinder angegriffen habe, 20.000 getötet, weitere 40.000 verletzt. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Bericht? Haben Sie irgendwelchen Anlass, an den festgestellten Inhalten zu zweifeln?
Also diese Berichte sind uns bekannt und wir nehmen das, was da drin aufgeführt ist, auch sehr, sehr ernst. Wir respektieren das Mandat der Kommission, eigene Analysen der Lage in den palästinensischen Gebieten zu erstellen. In der Tat, die in dem Bericht beschriebenen Vorfälle sind äußerst besorgniserregend. Die Bundesregierung kann allerdings, wie auch bei anderen derartigen Berichten, nicht alle Feststellungen und Schlussfolgerungen der Commission of Inquiry, auf die sie anspielen, überprüfen. Grundsätzlich gilt, unabhängig von diesem Bericht, wir müssen alles tun, um zu vermeiden, dass Kinder in Kriegen zu Opfern werden. Das gibt das Völkerrecht vor und das gilt auch für alle Konflikte und Konfliktparteien weltweit. Insofern, wie gesagt, wir sind darüber sehr besorgt. Wir können uns allerdings nicht alle Schlussfolgerungen dazu eigen machen, weil wir nicht über die gleichen Erkenntnisse verfügen wie diese Commission of Inquiry.
Der Bericht schildert nicht nur die Situation und bewertet das Verhalten Israels, sondern erhält auch Aufforderungen an alle Mitgliedstaaten der UN, also auch Deutschland, Waffenlieferungen und Lieferungen von Militärgütern, die im Zweifelsfall in Kampfhandlungen eingesetzt werden können, zu unterlassen. Wird die Bundesregierung oder erwägt sie zumindest, dieser Aufforderung zu folgen, also eigene Waffen- und Militärgüterlieferungen in Israel einzustellen?
Das wäre eine Frage, die an das BMWI zu stellen ist.
Der Kollege hat kein Mikro gerade.
Entschuldigung.
So. Ja. Der Bericht schildert nicht nur die Lage in den besetzten Gebieten und bewertet das Verhalten Israels, sondern fordert auch alle UN-Mitgliedstaaten auf, Rüstungslieferungen, die in Kämpfen eingesetzt werden könnten, zu stoppen und zu unterlassen. Deutschland ist UN-Mitglied, erwägt also Deutschland, die Bundesregierung auch, diesem Aufruf, dieser Aufforderung zu folgen und Rüstungslieferungen einzustellen.
Mir ist keine Änderung der Verwaltungspraxis zu Rüstungsexporten bekannt, die angestrebt wird. Sie wissen, dass wir grundsätzlich uns im Rahmen der strengen europäischen und deutschen rechtlichen Vorgaben bei Rüstungsexporten bewegen und jeden Einzelfall sehr genau auf seine Auswirkungen prüfen.
Dann haben wir erstmal einen. Gibt es noch weitere Fragen hierzu? Dann haben wir eine Nachreichung des BMVG. Ja.
Genau, ich wurde ja vorhin zum Thema MEKO A200 und Zeitlinien gefragt und freue mich, Ihnen jetzt dann noch mitteilen zu können, dass TKMS die Lieferung des ersten Schiffes der Klasse MEKO A200 bis Ende 2029 in Aussicht gestellt hat.
Dann hat der Kollege von Reuters nochmal eine neue Frage.
Ja, vielen Dank. Es geht um den Libanon. Frage wahrscheinlich an Herrn Giese. Es gibt Überlegungen im diplomatischen Dienst der EU, eine Mission zur Ausbildung der libanesischen Streitkräfte aufzubauen. UNIFIL läuft ja zum Jahresende aus. Wie ist die Haltung der Bundesregierung dazu?
Also wir haben uns häufiger schon dazu geäußert, dass es da einer internationalen Präsenz bedarf, sozusagen einer Unterstützung des Libanon. Nach dem Ende von UNIFIL, dazu gibt es verschiedene Überlegungen, die im internationalen Rahmen da angestellt werden. Da gibt es Überlegungen im Rahmen der Vereinten Nationen, allerdings auch Überlegungen im Rahmen der EU. Das sind Überlegungen, in denen wir uns konstruktiv beteiligen. Auch der Außenminister hat sich schon mal in diese Richtung geäußert, dass wir das unterstützen würden. Dass wir da jetzt, wenn wir allerdings etwas Konkretes da vorzubringen hätten, würden wir Sie darüber informieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht der Fall. Diese Beratungen gehen weiter.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann der Kollege hier vorne.
Ja, ich weiß nicht genau, ob Wirtschaft oder Umweltministerium der passende Ansprechpartner ist. Es geht um die Biomassestrategie und zwar, ja, also was ist da der Zeitplan? Wann wird da was vorgelegt?
Dazu liegt mir gerade nichts vor. Umweltministerium?
Ich kann dazu auch nichts aktuell beisteuern, aber liefere gerne nach. Wenn der Kollege auch nachfragt, dann gucken wir in zwei Richtungen.
Genau, wir machen uns nochmal schlau.
Gut, dann Frau Krüger nochmal. Ach so, ja, Krüger. Moment.
Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Heute waren ja entgegen der Erwartungen die EEG-Reform und das Netzpaket nicht im Kabinett. Gibt es einen neuen Termin für eine Kabinettsbefassung? Und hat das Wirtschaftsministerium einen Plan B für den Fall, dass die EEG-Reform nicht rechtzeitig erfolgt?
Ja, wie das immer so ist mit Erwartungen an Kabinetttermine. Wir streben einen zeitnahen Kabinettbeschluss an zu EEG und Netzpaket, Netzanschlusspaket. Wir streben auch an, diese Gesetzgebungsverfahren bis Ende des Jahres abzuschließen. Denn wie Sie sagen, wie Sie wissen, die beihilferechtliche Genehmigung zum EEG läuft ja Ende des Jahres aus. Über einen Plan B würde ich jetzt an der Stelle noch nicht spekulieren.
Gibt es denn einen? Denn wenn es nicht gelingt, dann gibt es ja erhebliche Probleme.
Wie gesagt, da würde ich jetzt nicht spekulieren. Wir streben einen zeitnahen Beschluss an. Und wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, Biomassestrategie soll zeitnah ins Kabinett ebenfalls, wurde ich gerade informiert.
Gibt es zu EEG noch weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann hat Herr Mayer noch mal ein neues Thema.
Vielen Dank. Ich weiß, dass die Bundesregierung nicht fürs Wetter verantwortlich ist, aber trotzdem angesichts von 40 Grad im Juni, was Fachleute auf den Klimawandel zurückführen, die Frage, ist das ein Thema, mit dem sich Ressorts der Bundesregierung beschäftigen und plant die Bundesregierung zum Beispiel die Kommunen bei der Anpassung an den Klimawandel, also Hitzeschutz zu unterstützen?
Vielleicht fängt das BMG mal an. In der Tat für uns ein wichtiges Thema auf verschiedenen Ebenen.
Genau, also vielleicht grundsätzlich, also das Thema ist der Bundesregierung wirklich ein sehr wichtiges Anliegen und es wird ein ressortübergreifender Ansatz formuliert, respektive so wird auch reagiert, deswegen sind mehrere daran beteiligt. Das BMG hat etwa 2023 den Hitzeschutzplan für Gesundheit vorgelegt, um auf die immer häufiger auftretenden Hitzeperioden reagieren zu können und der Bevölkerung Maßnahmen an die Hand zu geben und auch den Kommunen als Akteuren, wie man darauf reagieren kann. Diese Akteure sind wir auch in einem stetigen Austausch, wie man diese Maßnahmen, diese Vorschläge verstetigen kann. Denn wichtig ist, da zu wissen, dass in unserem föderalen System die Verwaltungs- und Finanzierungskompetenz eben auf der Länderebene liegt. Das heißt, der Hitzeschutzplan etwa, um in diesem Beispiel zu bleiben, ist ein Input aus dem Bundesgesundheitsministerium. Die Reaktion darauf, was man davon umsetzt, was die zum Beispiel bei Hitzeservice.de finden, was sie kommuniziert vom BIÖK finden, ist dann Aufgabe der Kommunen, der Länder, mit denen wir aber in einem stetigen Austausch sind. BMG-seitig etwa geht es in diesem Sommer auch darum, zu informieren, aufzuklären, zu sensibilisieren, auf unsere Seiten zu verweisen, zu sagen, was jeder Einzelne in dieser Hitzephase machen kann. Ja, und gleichzeitig, ich möchte es auch mal kurz vorwegnehmen, dass ich muss kurz überlegen, Hitzewellen und Dürre werden in diesem Jahr als Krisenszenarien für die Länder- und ressortübergreifende Krisenmanagementübung Lükex-Anwendung finden. Und das BMG ist da an der Planung und Vorbereitung der Übung aktiv beteiligt. Und die zentrale Kernübung ist für November 2026 geplant.
Dann gehen wir noch zum Umweltministerium.
Ja, ich würde vielleicht gerne noch ergänzen, das ist ja nicht nur ein Gesundheitsaspekt, sondern eben auch für die Umwelt allgemein. Und Sie haben jetzt speziell auch danach gefragt, wie der Bund die Kommunen und Länder unterstützt. Das haben Sie gerade schon vom Kollegen gehört, das ist zuständigkeitshalber nicht ganz so einfach, weil eben die Hauptkompetenz eben bei Kommunen und Ländern liegt. Aber trotzdem sind wir nicht untätig. Also wir unterstützen die Kommunen auch schon mit entsprechenden Förderprogrammen. Da ist zum einen eben die DARS-Förderrichtlinie zu nennen, also Klimaanpassung in Kommunen. Ist sozusagen das größte Programm, was wir da haben, womit wir Klimaanpassungsmanager unterstützen bzw. finanzieren, die dann eben vor Ort angepasste Maßnahmen durchführen. Das ist ganz oft Hitzeschutz, weil es eben um versiegelte Flächen geht, die eben Kieze, Quartiere aufheizen und dadurch eben schwer erträglich machen für Menschen, die halt Vorerkrankungen haben oder auch Kreislauferkrankungen haben. Wir haben seit einigen Jahren das Programm Aktions, das heißt, natürlicher Klimaschutz in Kommunen. Damit versuchen wir vom Bund her Modellprojekte zu unterstützen, mit denen zum Beispiel Stadtbäume angepflanzt werden können. Ne? Sie können das nachweislich sehen, dass ein Baum mit seinem Schatten die Temperatur erheblich senken kann. Wenn man das mal vergleicht mit einem Asphalt, der gleich daneben ist, dann ist das wirklich mehr erstaunlich zu sehen, wie einfach hier die Natur als Verbündete uns helfen kann, Städte kühl zu halten und dann eben auch Hitzeschutz zu leisten. Also es geht einerseits um das, was der Kollege gesagt hat, es geht aber auch darum, eben unsere Städte umzugestalten und vielleicht noch ergänzend dazu, es gibt auch ein Förderprogramm für soziale Einrichtungen, was in unserer Federführung liegt. Das gibt es auch seit einigen Jahren, da geht es um Klimaanpassung, speziell in Pflegeheimen, Altenheimen, Kindergärten, Kindertagesstätten und Ähnlichem. Und an der Stelle würde ich ganz gerne noch loswerden. Oft wurden wir gefragt, ob dieses Programm denn jetzt gestoppt würde in diesem Jahr. Das ist nicht richtig. Das Programm läuft weiter, das möchte ich an der Stelle betonen. Es gibt laufende Projekte, die in diesem Jahr finanziert werden. Es war ohnehin vorgesehen, in diesem Jahr eine Evaluierung vorzunehmen und dann eben auch so bald wie möglich ein neues Förderfenster zu öffnen. Also das sind die Dinge, die wir als Bund eben tun können. Wir wollen gerne auch noch mehr machen. Deshalb finanzieren wir derzeit ein Forschungsprojekt, mit dem wir herausfinden möchten, ob es sinnvoll ist, eben einen nationalen Hitzeschutzaktionsplan einzurichten. Da erwarten wir die Ergebnisse bis zum Ende dieses Jahres, um dann eben auch zu sagen, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, auch über diese Zuständigkeitsgrenzen hinweg etwas dafür zu tun. Und die letzte Frage, die ich Ihnen noch beantworten will. Ja, seit 2018 beobachten wir einen ganz starken Zusammenhang zwischen Klimawandel und Hitzewellen. Trockene Sommer, Dürren, wir reden sogar von Winterdürren, die immer wieder vorkommen. Wir reden aber auch eben von immer wieder anhaltenden Reihen von Hitzetagen, die uns zu schaffen machen. Und darauf müssen wir uns einstellen, weil das sind die Folgen des Klimawandels, die wir hier in Deutschland erleben. Europa gehört zu den Kontinenten, die sich am meisten erhitzen.
Herr Mayer, haben Sie noch Fragen?
Keine Fragen mehr.
Gut, gibt es noch andere Fragen zum Thema Hitze? Nein? Ja, ja oder nein? Ist es zur Hitze, ja oder nein? Gut, danke. Bitte.
Ja, zum Thema Energie, der am Ende dann auch was mit Hitze zu tun. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, dass die Pleite von Gazprom Germania ein gezielter russischer Akt gewesen sei, um in Deutschland eine Energiekrise zu befördern?
Sie wären auch so mit einem neuen Thema drangekommen, aber ja. Das war wirklich einer der längsten Bögen, die hier gespannt wurden thematisch.
Nee, deswegen habe ich ja auch verzichtet, das da zu machen. Ja. War schon als neues Thema gemeint. Okay.
An wen ging das?
Weiß nicht, wer es beantworten kann.
Ich kann's.
Vielleicht kann es Wirtschaftsministerium, ja.
Genau, ich kann dazu gerne kurz sagen, wir haben die Meldungen wahrgenommen, dass es da Ermittlungen des Generalbundesanwalts gibt zu den Ermittlungsverfahren und Strafverfolgungsverfahren. Wie üblich würden wir uns hier nicht äußern. Was ich nochmal betonen kann, ist, wir haben ja damals 2022 die Gazprom Germania eben, um die Energiesicherheit in Deutschland herzustellen oder zu sichern, die Treuhandverwaltung eingerichtet, der Bundesnetzagentur unter Aufsicht des Bundeswirtschaftsministeriums, und die Gazprom Germania wurde umgewandelt in die SEFE, die jetzt weiterhin unter Treuhand steht, und wir werden auch weiterhin dafür sorgen, dass die Energieversorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet bleibt.
Ja, diese Abläufe sind ja noch geläufig. Die Frage ist natürlich, ob in diesem ganzen Verfahren die Bundesregierung das, was jetzt sich mindestens als Verdacht herausstellt, dass es sich um eine gezielte russische Intervention gehandelt habe, ob das auch schon ein Verdacht der Bundesregierung gewesen sei seinerzeit.
Ja, das spielt jetzt aus meiner Sicht ein bisschen zu stark in die Ermittlungen rein, eine solche Bewertung vorzunehmen. Es war damals erforderlich, die Treuhand einzurichten, um die Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten. Und das ist, wobei es dann belassen würde.
Gibt es dazu noch weitere Fragen?
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann sind Sie noch mal dran mit einem neuen Thema.
Ja, Frage ans Landwirtschaftsministerium. Der Bauernverband hat gestern die Forderung erhoben, den Tankrabatt auf Diesel zu verlängern bis nach der Erntesaison. Ist das eine Forderung, die sich Herr Rainer annimmt, ins Kabinett trägt, oder ist er beim Finanzminister und dem Kanzler, der den Tankrabatt auslaufen lassen will?
Ja, danke, Herr Guggemas, für die Frage. Ich will nur mal kurz vorher sagen, heute startet in Freiburg der Bauerntag. Das ist für die Branche eine sehr wichtige Veranstaltung. Vielleicht kann ich noch mal kurz einordnen, wer sich heute dafür entscheidet, Landwirt, Landwirtin zu werden, der entscheidet sich nicht für den einfachsten Weg. Der übernimmt eine enorme Verantwortung, nämlich die Verantwortung dafür, uns tagtäglich zu ernähren. Das ist eine Verantwortung, die braucht Rückendeckung. Unser Ziel ist, dass die Höfe eine Zukunft haben. Starke wettbewerbsfähige Höfe sind das Fundament unserer Versorgung und ein zentraler Baustein, auch was die strategische Unabhängigkeit Europas angeht. Mit diesem Mindset geht der Minister in den Bauerntag, freut sich da auf die Gespräche. Zum Tankrabatt kann ich mangels Zuständigkeit des BMLH keine weiteren Auskünfte geben. Da gilt es, was hier von dieser Stelle schon gesagt wurde.
Gut. Möchte sich noch jemand dazu äußern, zu Tankrabatt? Nein? Nachfrage? Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für Ihre Antworten, für Ihre Fragen. Schönen Nachmittag.